Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das sagte Petrus zu Jesus, zu finden im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 68. Worte des ewigen Lebens, die finden wir bei Jesus, in Gottes Wort, der Bibel. Das motiviert uns, immer wieder in die Bibel zu schauen. Herzlich willkommen bei Durch die Bibel, die Sendereihe, die hilft, Gottes Wort besser zu verstehen. Der Konflikt zwischen Paulus und Petrus in Antiochia beschäftigte uns in der letzten Sendung. Paulus schreibt davon im Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Doch Paulus will Petrus damit nicht schlecht machen. Nein, im Gegenteil, für Paulus ist dieses Erlebnis mit Petrus von grundlegender Bedeutung. Und damit Ausgangspunkt für den nächsten Abschnitt in seinem Brief an die Galater. Petrus' Verhalten warf ja die Frage auf, müssen die nichtjüdischen Christen sich auch an die jüdischen Speisegebote halten? Und noch grundsätzlicher auch an die anderen Ordnungen aus Moses Gesetz. Im kommenden Abschnitt klärt Paulus diese Frage grundlegend und damit eine noch wichtigere Frage. Wie wird ein Mensch mit Gott versöhnt? Wie wird seine Beziehung zu Gott geklärt? In der Sprache der Bibel heißt das, wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Theologisch nennt man das dann Rechtfertigung. Und wenn wir diese Frage auch für uns selbst wieder klarer beantworten können, dann hat das befreiende Auswirkungen für unseren Glauben. Das verspreche ich Ihnen. Das bringt uns nun zum lehrhaften Teil dieses wunderbaren Briefes. Paulus behandelt darin, wie schon gesagt, die Frage der Rechtfertigung. Das meint, wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Also, wie wird die Beziehung des Menschen mit seinem Schöpfer wiederhergestellt? Denn der Mensch hat sie verloren, seine Beziehung zu Gott. Es geht also um die Frage, wie ich dorthin zurückfinde, zu dem Gott, der mich liebt, unerschütterlich liebt. Paulus schildert das nun erst einmal aus der Sicht eines Juden. Lesen wir Vers 15, Vers 15 im zweiten Kapitel des Galaterbriefes. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Das jüdische Volk betrachtete damals alle Nichtjuden als Heiden und als Sünder. Heide und Sünder, diese beiden Begriffe waren tatsächlich austauschbar. Sie meinten ein und dasselbe. Paulus' Ermahnung bestätigt noch einmal, das Halten des Gesetzes des Mose macht niemanden vor Gott gerecht. Jeder Versuch muss scheitern. Es ist geradezu töricht. Denn es gilt, was Paulus im nächsten Vers schreibt. Hören Sie Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Das ist eindeutig, schnörkellos und ganz einfach. Das ist die Grundsatzerklärung des Evangeliums. Rechtfertigung durch Glauben. Glauben Sie mir, Menschen, die zur Gesetzlichkeit neigen, haben Probleme mit diesem Vers. Ich hörte einmal so jemanden darüber predigen. Das war allerdings keine Auslegung mehr, eher eine Entstellung. Dieser Vers wirft jedes gesetzliche System über den Haufen. Das war bei Paulus schon so. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jeder, der erklärt, du musst dem Glauben an Jesus noch irgendetwas hinzufügen, jeder, der das sagt, verstümmelt das Evangelium. Achten Sie darauf, was Paulus hier sagt. Wenn ein Jude Moses Gesetz hinter sich lassen muss, das heißt es aufgeben muss, um durch Glauben gerecht zu werden, wenn das schon gilt, dann fragt Paulus, warum sollen dann Nichtjuden dazu genötigt werden, nach Moses Gesetz zu leben? Das war das Hauptargument in der Beratung der Apostel in Jerusalem, beschrieben in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Müssen die nichtjüdischen Christen Moses Gesetz einhalten? Gott sei Dank, geleitet durch den Heiligen Geist, war die Antwort eindeutig. Nein, nichtjüdische Christen müssen nicht nach Moses Gesetz leben, um errettet zu werden. Oder, wie Paulus jetzt hier sagt, um vor Gott gerecht zu werden. Für ihr alltägliches Leben hat Moses Gesetz keine Bedeutung. Sie sind zu höherem berufen. Kann ein Nichtjude durch Moses Gesetz gerecht werden? Die Juden haben das schon versucht, und es hat sich herausgestellt, es ist unmöglich. Die Juden hatten Moses Gesetz nun schon 1500 Jahre lang. 1500 Jahre, und sie waren nicht in der Lage, irgendetwas davon einzuhalten. Warum nichtjüdische Christen zu etwas zwingen, das nicht einmal einen Israeliten errettet hat? Nicht einen einzigen? Nichtjüdische Gläubige sind schon gerechtfertigt, das heißt gerecht gemacht vor Gott, durch Gnade. Es wäre doch töricht für Nichtjuden, die Gnade zu verlassen. Die Gnade zu verlassen und sich Moses Gesetz zuzuwenden, dem Gesetz, das die Juden nicht gerecht machen konnte. Nun wollen wir den Vers 16 ganz genau unter die Lupe nehmen. Doch weil wir wissen, dass der Mensch. Es geht also um etwas, was wir wissen können. Sie und ich. Ich kann wissen, ob ich errettet bin. Ob ich, wie Paulus hier sagt, gerechtfertigt bin. Das meint ja, ob meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Oder ob das nicht so ist. Was meint Paulus hier mit der Mensch? Anthropos ist das griechische Wort. Und das ist hier als Sammelbegriff gebraucht, als Sammelbegriff für die ganze Menschheit. Es geht Paulus hier um das, was für alle Menschen gemeinsam gilt. Es geht um unser Menschsein an sich, das, was bei allen Menschen gleich ist, eben weil sie Menschen sind. Was Paulus hier schreibt, durchbricht alle sozialen Barrieren. Das durchbricht alle Standesunterschiede. Da spielt weder die Hautfarbe noch die Herkunft irgendeine Rolle. Vor Jesus stehen alle Menschen auf der gleichen Stufe, und zwar als Sünder. Sie sind ein Sünder, ich bin ein Sünder. Sehen Sie, egal wer Sie sind, aus Gottes Sicht sind Sie ein Sünder. Wobei das Wort Sünde heute ja kaum noch verstanden wird. Entweder ist es politisch sowieso unkorrekt, jemanden so zu bezeichnen, oder aber wir verbinden damit sofort die schlimmsten Untaten, die man sich denken kann. Dabei kommt das Wort Sünde im Deutschen vom Wort Sund, und das bezeichnet eine Meerenge zwischen Festland und einer Insel. Oder einen Fjord, der eine Insel abtrennt. Und genau darum geht es. Der Sund trennt zwei Bereiche voneinander, das Festland und die Insel. Das zeigt auch seine Verwandtschaft mit dem Wort absondern. Für unser Wort hier, Sünder, heißt das, ein Sünder ist also jemand, der von etwas getrennt ist. Oder von jemandem getrennt ist. Und genau das ist der Fall. Jeder Mensch ist von Natur aus von Gott getrennt. Er hat keine Beziehung zu seinem Schöpfer. Und das ist gut beschrieben mit dem Wort Sünder. Jeder von uns ist das von Natur aus. Sie und ich genauso. Was schreibt Paulus im Vers 16 weiter? Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Paulus meint hier zunächst einmal natürlich das Gesetz des Mose. Doch er meint ebenso jedes andere gesetzliche System. Ein paar Beispiele, damit Sie besser verstehen, was gemeint ist. Wenn zum Beispiel jemand sagt, Sie müssen einer bestimmten Kirchengemeinde beitreten. Oder Sie müssen eine bestimmte Erfahrung machen. Oder Sie müssen sich taufen lassen, um errettet zu sein. Das alles widerspricht diesem Vers, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Jedwedes Gesetz ist hier gemeint. Paulus schließt das gesamte gesetzliche System mit ein, das in jeder Religion zu finden ist. Das macht den christlichen Glauben so einzigartig und unterscheidet ihn von jeder Religion auf diesem Planeten. Jede Religion, die ich kenne. Und ich habe mich intensiv mit vielen Religionen und religiösen Strömungen befasst. Alle diese Religionen fordern uns dazu auf, tu etwas. Der christliche Glaube ist ganz anders. Er versichert uns, durch Glauben werdet ihr gerecht. Das heißt, durch den Glauben an eine vollbrachte Tat. Eine Tat, die für sie geschehen ist. Jede andere Religion spricht, tu. Der christliche Glaube sagt, getan. Die große Tat ist schon getan, und wir werden eingeladen, daran zu glauben, das heißt, darauf zu vertrauen. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf einen wichtigen Vers aufmerksam machen, im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Da sagt zum Beispiel jemand zu mir, Mackie, du bist zum Glauben an Jesus gekommen. Du hast ihn angenommen als deinen Retter. Aber als das geschah, hast du nicht alles bekommen, was für dich bereit liegt. Der Heilige Geist kann dir etwas geben, das du in Christus nicht bekommen hast. Und du solltest dich heute darum bemühen. Sehen Sie, das setzt Jesus herab. Das setzt herab, was er für sie getan hat, als er am Kreuz starb. Jesus kam auf diese Erde, um für sie zu sterben. Dadurch hat Jesus ihr grundlegendes Problem gelöst, ihre Trennung von Gott. Das ist die Erlösung, die er ihnen anbietet. Sie müssen nichts mehr zusätzlich dazu tun, sondern einfach glauben. Darauf vertrauen, was Jesus für sie tat. Und die Erlösung, die Jesus anbietet, ist vollkommen. Da fehlt nichts mehr. Wenn nun aber jemand zu mir sagt, Jesus hat nicht alles für dich getan, er hat dir nicht alles gegeben, dem kann ich dann voller Zuversicht entgegnen, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesus sagte, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Sehen Sie, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann gibt Jesus ihm alles, was er für dieses Leben braucht. Jesus ist derjenige, der uns die Gaben schenkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Gaben überbringt. Aber er teilt die Gaben aus, die uns von Jesus geschenkt werden. Jesus Christus ist der Herr. Er ist das Oberhaupt der Gemeinde. Sehen Sie, in Jesus haben wir alles. Er ist das Alpha und das Omega, also der Anfang und das Ende. Und wer sich auf Jesus verlässt, ihm glaubt, der ist errettet. Oder, wie Paulus es hier nennt, gerecht gemacht. Der lebt in einer Beziehung zum lebendigen Gott. Jesus hat alles dafür getan, und in ihm haben wir alles. Dieser Vers 16 ist so klar. Den kann man meines Erachtens gar nicht falsch verstehen. Doch weil wir wissen, dass der Mensch, jedes menschliche Wesen, Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich, Römer, Deutscher oder Chinese, durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Das bedeutet nicht Glaube plus irgendetwas, das ist Glaube plus gar nichts. Der Vers 16 geht weiter. Sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus? Mit wir meint Paulus hier wir Israeliten. Er schließt sich selbst mit ein. Paulus verdeutlicht also, er und seine jüdischen Volksgenossen mussten Moses Gesetz verlassen und zu Christus kommen, um ihm zu vertrauen, um gerechtfertigt zu werden durch den Glauben an Jesus Christus und eben nicht durch Werke des Gesetzes. Die Schlussfolgerung dieses Verses ist so einleuchtend. Ich denke, jeder kann sie verstehen. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Bitte lassen Sie uns nicht abwerten, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Bitte lassen Sie uns nicht sagen, wir hätten nicht alles von ihm erhalten. Ich war ein Sünder, unterwegs in die ewige Gottesferne. Ich vertraute Jesus als meinem Retter. Und ich empfing von ihm eine vollkommene Erlösung. Und jetzt zum nächsten Vers. Ich bin ganz offen, der ist etwas schwieriger zu verstehen. Vers 17. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Das Wort gerecht zu werden heißt im Griechischen dikaioo. Das heißt, rechtfertigen, freisprechen, für gerecht erklären, gerecht machen. In der Bibel ist das ein Beziehungsbegriff. Ein Mensch ist gerecht, wenn er die Beziehungen zu anderen nicht verletzt, belastet oder zerstört. Einen Menschen gerecht zu machen bedeutet folglich, die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Alles wird bereinigt, alles, was die Beziehung stört, belastet oder unmöglich macht. Wir sind gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, also ein Mensch, der von Natur aus von Gott getrennt ist, ein Mensch, der vor Gott auch schuldig geworden ist, ein sündiger Mensch, wird mit Gott versöhnt. Seine Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Und all das durch seinen Glauben an Jesus Christus, durch sein Vertrauen auf die Erlösung, die wir durch Jesus haben. Dabei geht es nicht nur um Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden bedeutet ja, dass etwas getilgt wird. Meine Schuld wird mir erlassen. Ich werde etwas los. Und gleichzeitig bekomme ich etwas. Jesus, der Einzige, der nie vom Vater im Himmel getrennt war, der einzige Mensch, der vor Gott schon immer gerecht war, der nimmt mir meine Schuld. Und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Das nannte Martin Luther den fröhlichen Tausch. Jesus bietet mir das an. Glaube an mich und ich nehme deine Gottesferne, deine Schuld. Man kann dann auch sagen, deine Ungerechtigkeit. Und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die ich durch Jesus habe, ist nicht meine eigene Gerechtigkeit. Denn meine eigene Gerechtigkeit ist völlig unzureichend. Aber ich habe eine vollkommene Gerechtigkeit, nämlich die, die Christus mir geschenkt hat. Der Sinn dieses Verses scheint mir folgender zu sein. Um durch Jesus gerechtfertigt zu werden, muss ein Jude Moses Gesetz hinter sich lassen. Dadurch akzeptiert er, dass er vor Gott als Sünder dasteht. Und nun ist die Frage, ist Jesus dann derjenige, der diesen Juden zu einem Sünder macht? Darauf antwortet Paulus natürlich nicht. Ein Jude ist von Natur aus ein Sünder, genauso wie ein Nichtjude. Durch Moses Gesetz konnte er nicht gerechtfertigt werden. Das hat das jüdische Volk selbst erfahren und damit ein für allemal aller Welt demonstriert. Denselben Gedanken greift Petrus auf. In seiner Rede bei der großen Beratung der Apostel in Jerusalem legte er dar, »Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus errettet zu werden, ebenso wie auch sie.« Sie merken, Petrus und Paulus stimmen hier völlig überein. Die Rechtfertigung durch Glauben gehört zu den grundlegenden Wahrheiten des einen Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus. Lassen Sie uns Vers 18 betrachten. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Mit anderen Worten sagt Paulus, wenn ich zurückkehre unter Moses Gesetz, mache ich mich selbst zu einem, der das Gesetz übertritt. Wie auch immer, er ist von Moses Gesetz befreit. Wie wurde er davon frei? Ich lese den nächsten Vers, Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus bekennt, als Christus starb, starb er für mich. Er starb an meiner Stelle. Denn Moses Gesetz hatte mich überführt. Ich konnte es nicht halten. Sie sehen, Moses Gesetz hatte die Aufgabe zu überführen und zu verurteilen. Und so führt es schließlich zum Tod. Das erläutert Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 7. Denn das Gesetz verurteilt mich. Gerade weil Gott seinem Volk Israel Moses Gesetz gab, hätte er es verurteilen müssen. Denn Moses Gesetz machte nur allzu deutlich, Israel konnte es nicht halten. Und genau aus diesem Grund gab Gott ihnen daneben das Opfersystem. Dadurch wurde eines sehr deutlich. Israel brauchte Vergebung, weil es Moses Gesetz immer wieder übertrat. Und das Opfersystem machte etwas Zweites überdeutlich. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Sünde verletzt immer und Vergebung ist teuer. Nun weisen die Opfer aus dem Alten Testament auf das eigentliche, auf das wirkliche Opfer hin, auf Jesus Christus. Gott fand also einen Ausweg durch seine unerschütterliche Gnade. So konnte er sein Volk erretten, immer wieder. Durch die Opfer konnte Israel Vergebung finden, Vergebung ihrer Sünden. Deshalb gilt, Moses Gesetz überführt mich, und es verurteilt mich. Das Gesetz klagt den Menschen an. Vor Moses Gesetz sind wir schuldig. Genau genommen trägt das Gesetz auch mit dazu bei, dass Christus für uns starb. Das Gesetz verurteilt uns. Es sagt, wir müssen sterben, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Nun gut, wenn ich tot bin, dann bin ich auch für das Gesetz tot, und somit bin ich dem Gesetz auch nicht länger verpflichtet. Das Gesetz hat mich ja schon getötet. Es hat das Urteil über mich vollstreckt, und ich bin tot, tot für das Gesetz. Deshalb, das Gesetz kann für mich nicht das tun, was Jesus für mich getan hat. Er nahm nicht nur meinen Platz ein und starb für mich, er tat noch etwas anderes. Er konnte mir Leben schenken, denn er kehrte vom Tod zurück. Sie erkennen, Moses Gesetz überführte uns, verurteilte uns, vollstreckte das Urteil an uns und tötete uns. Das ist alles, was Moses Gesetz für uns tun kann, wenn sie versuchen, Moses Gesetz zu halten. Oder auch nur einen Teil daraus. Zum Beispiel die 10 Gebote. Dann wird sie das letzten Endes nur zum Tode führen. Und nur Jesus Christus kann ihnen Leben geben. Und das ist es doch, was wir brauchen. Leben. Und das ist es, was Jesus uns so gerne schenken will. Leben. Und darum geht es im nächsten Vers. Ich lese noch das Ende von Vers 19 mit dazu, denn es gehört zu dem Satz in Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Hier spricht Paulus von einer Tatsache, die für jeden Christen gilt. Wir müssen uns nicht darum bemühen, mit Christus gekreuzigt zu werden. Ich bin bei vielen christlichen Kongressen für junge Menschen gewesen. Und ich denke, dass ich nicht übertreibe, ich habe tausende junger Leute gesehen, die zum Glauben an Jesus kamen. Und viele dieser jungen Menschen hörte ich, als sie aus ihrem Leben erzählten. Sie zitierten diese Stelle, ich bin gekreuzigt mit Christus. Und dabei warfen sie symbolisch ein Bündel Holz aufs Feuer. So, als müssten sie sich noch einmal besonders dafür entscheiden, mit Christus gekreuzigt zu werden. Aber ich denke, das ist ein riesiges Missverständnis. Es gibt immer wieder Leute, die davon reden, sie wollen ein gekreuzigtes Leben leben. Das ist aber nicht das, wovon Paulus in diesem Vers spricht. Wir müssen uns nicht darum bemühen, mit Christus gekreuzigt zu werden. Wir wurden schon längst mit ihm gekreuzigt. Das Leben kommt nicht durch Moses Gesetz. Das Gesetz hat uns schuldig gesprochen, verurteilt und gerichtet. Und jetzt leben wir durch Glauben. Durch Glauben an was? Durch Glauben an den Sohn Gottes. Sie sehen, Jesus übernahm durch seinen Tod am Kreuz nicht nur das Urteil für unsere Sünden, er starb dort auch stellvertretend. Er war nicht nur das Opfer für die Sünde, er war ebenso der Stellvertreter für jeden, der glaubt. Paulus stellt also fest, das Gesetz stellte ihn auf die Probe, befand ihn für schuldig, verurteilte ihn. Und in der Person des Stellvertreters hat das Gesetz das Urteil an Paulus vollstreckt. Es hat ihn getötet. Wann geschah das? Es geschah, als Christus gekreuzigt wurde. Paulus wurde mit Christus gekreuzigt. Aber wie schreibt Paulus weiter? Ich lebe. Wie lebt er? Durch Christus. Und Jesus Christus lebt. Und wie er lebt? Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und wir sind mit hineingenommen in dieses Leben. Mit hineingenommen in Jesu Leben. In ein Leben, das den Tod überwunden hat. Das können wir nicht überbieten. Das sollte uns frei machen von der törichten Vorstellung, wir könnten uns selbst kreuzigen. Und wir müssen das ja auch gar nicht. Gott sei Dank, das hat Christus schon längst für uns getan. Was meint Paulus also, wenn er hier schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt? Paulus wurde mit Christus gekreuzigt, als Jesus starb. Jesus starb einen stellvertretenden Tod. Er starb für Paulus. Er starb für sie. Er starb für mich. Im Römerbrief Kapitel 6 erfahren wir, durch die Taufe wurden wir mit Christus begraben. Jesus starb stellvertretend für uns. Wir sind in seinen Tod mit hineingenommen. Aber nicht nur in seinen Tod, wir sind ebenso mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und wir sind fest mit ihm verbunden, verbunden mit dem lebendigen Christus, dem verherrlichten Christus. Paulus betont, das Gesetz des Mose hat uns den Tod gebracht. Das Gesetz konnte uns kein Leben geben. Wer gab uns Leben? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe. Wie lebst du? Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Sehen Sie, das ist besonders wichtig. Jesus starb für mich hier unten auf der Erde, damit ich mit ihm leben kann, dort oben im Himmel. Und damit er in mir leben kann, hier unten auf der Erde. Denn was ich jetzt lebe, schreibt Paulus, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Was für ein Leben ist das? Es ist das Leben durch Glauben. Errettet durch Glauben. Neues Leben empfangen durch Glauben. Das neue Leben führen durch Glauben. Das ist das, was Paulus im Römerbrief als Leben im Geist bezeichnet. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich weiß nicht, wie Sie Christsein beschreiben würden. Für Paulus läuft alles auf das eine hinaus. Christsein heißt, ich bin geliebt. Geliebt von Jesus, dem Sohn Gottes. Und seine Liebe hat er vor allem dort bewiesen, am Kreuz, wo er starb für mich. Warum tat er das? Weil er mich so sehr liebt. Paulus verfolgte die junge christliche Gemeinde mit unerbittlicher Härte. Er begrüßte die Steinigung des Stephanus, einen der Diakone in der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Paulus ließ sich schriftliche Vollmachten erteilen, um Christen auch in Damaskus aufzuspüren und zu verhaften. Aber nachdem er dem auferstandenen Jesus vor Damaskus begegnet ist, musste er erkennen, ich lag völlig falsch. Als Jesus gekreuzigt wurde, war Paulus vielleicht sogar dabei. Das wissen wir nicht genau. Aber in jedem Fall wusste Paulus, was eine Kreuzigung ist. Und dass Jesus verspottet wurde am Kreuz, davon hatte er zumindest gehört. Und nun weiß er, als Jesus dort hing, als er von meinesgleichen, den Pharisäern und Schriftgelehrten, verhöhnt wurde, da tat er das alles auch für mich. Jesus tat das aus Liebe. Er gab sich selbst, das allerhöchste Opfer. Paulus bezeichnete sich selbst als den größten aller Sünder. Und das sagte er nicht einfach so. Nach allem, was Paulus Christen angetan hatte, ist das keine Übertreibung. Er war der größte aller Sünder. Sehen Sie, Jesus kann Ihnen egal sein. Sie können sich von Jesus abwenden. Sie können sich gegen Jesus wenden, so wie Paulus. Aber genau dafür hat Jesus am Kreuz gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst wenn sie Jesus hassen, er liebt sie. Und hat sich selbst als Opfer gegeben für sie. Ich weiß, Jesus sucht sie, denn er liebt sie. Und ich lade Sie ein, lassen Sie sich mit Gott versöhnen durch den Glauben an Jesus. Für heute geht durch die Bibel zu Ende. Ich freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Ausgabe wieder einschalten. Seien Sie Gott und seiner unerschütterlichen Liebe anbefohlen.